Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Hier spricht wieder ganz...
Hallo.
Hi, du kannst dich auch schon melden. Wir haben einen Gast.
Hallöchen, hi.
Ja, magst du dich selber vorstellen?
Ja, das kann ich ja gerne machen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christina Salewski und leite die Pflegeschule in Neuruppin. Ich bin ursprünglich auch mal Krankenschwester gewesen und habe dann im OP gearbeitet und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, Pflegepädagogik zu studieren, was mir sehr viel Spaß macht und ich mittlerweile seit 15 Jahren in der Pflegelehre, glaube ich, sehr erfolgreich unterrichte. Zumindest haben ich und meine Auszubildenden sehr viel Spaß dabei.
Das weiß ich auch, weil wir kennen uns von früher.
Genau.
Ich habe einfach unter dir gearbeitet, so könnte man das nennen, und habe in deinem Rahmen deiner Schule in Neuruppin ja auch mal unterrichtet. Schon ein bisschen länger her, war?
Richtig, genau. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch schon fast 7 Jahre her. Sechs, sieben Jahre. Ist das auch schon wieder her. Die Zeit vergeht.
Hat aber Spaß gemacht. Und wir haben festgestellt, dass wir beide Star Wars mögen.
Genau, wir sind beide die Trekkies und Star Wars Fans und kommen davon nicht los.
Ja, aber heute haben wir ja nicht dieses Thema, sondern ein anderes, warum du hier bist und das dein Spezialwissen erfordert, weil es eben auch sehr selten ist. Also ich hatte mit diesem Erkrankungsbild in meiner Berufskarriere nie einen Patient oder eine Patientin und deshalb habe ich an dich gedacht.
Ja, das ist sehr nett, dass du an mich gedacht hast. Es ist tatsächlich so, dass auch ich in meiner Ausbildung unglaublich randständig ganz wenig damit zu tun hatte mit der Thematik und auch in meinem Berufsalltag eigentlich gar keine Berührungspunkte hatte. Das merke ich persönlich aus privaten Gründen auch immer noch, wenn man so in Kliniken unterwegs ist, dass das noch nicht ganz so bekannt ist oder noch, also einfach auch nicht bekannt wird. Ich darf das Thema nennen, oder?
Es geht um die
Mukoviszidose und warum bin ich Expertin darin? Weil ich tatsächlich eine betroffene Tochter habe und die jetzt schon 14 Jahre alt ist und wir mit diesem Krankheitsbild zusammen aufgewachsen sind und uns da sehr intensiv auch natürlich immer weitergebildet haben.
Das war ein Wunsch von den Zuhörerinnen. Es wird wohl teilweise auch in den Schulen mal unterrichtet. Wenn dann Richtung Pädiatrie geht, kommt das in den Curriculas der Schulen schon mal vor. Da gibt es auch einen ganz schönen Film. Kennst du den? Ich glaube, 3 Schritte zu dir oder so.
Ja, ein ganz schön, wenn man persönlich betroffen ist, der ganz dramatisch und traurig.
Der ist doch traurig.
Aber es ist tatsächlich ein sehr realistischer Film, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Und von daher ist das auch ein Film, an dem man ein bisschen was mitnehmen kann.
Der wurde auch in Curriculas mit eingebunden, soweit ich das irgendwie mitgekriegt habe. So je nach Schule kann das ja manchmal ein bisschen variieren. Deswegen war das ein Wunschthema.
Das Fachwissen.
Wollen wir mal ein bisschen Fachwissen loswerden? Was ist denn das eigentlich?
Also die Mukoviszidose ist nicht nur eine sehr seltene Erkrankung, sondern was sie zusätzlich noch, glaube ich, so unerfahren macht, sie ist so sehr komplex. Sie betrifft so ziemlich alle Organe und angefangen von der Lunge. Man denkt immer, Mukoviszidose ist nur so ein bisschen Husten- und Lungenerkrankung, aber sie betrifft alle eigentlich sekretproduzierenden Organe. Also alles, jedes Organ, was irgendwie ein Sekret produziert, von der Haut angefangen, die Schweiß produziert, bis zu den Speicheldrüsen, Nasenschleimhäute, die Lunge, die natürlich sehr viel Sekret produziert, den ganzen Tag lang und auch der gesamte Verdauungstrakt. Dann die Fortpflanzungsorgane können manchmal betroffen sein, weil die produzieren natürlich auch Flüssigkeit, Sekrete, Schleime und dadurch hat man im gesamten Flüssigkeitstransport Probleme. Da ist eigentlich sozusagen der Chloridkanal in der Zelle betroffen. Der ist kaputt oder gar nicht vorhanden. Das kommt immer ein bisschen auf die Mutation an. Es gibt da 6 verschiedene Mutationsklassen und je nachdem, welche Mutation vorhanden ist, kann das ganz unterschiedlich bei den Kindern, es ist ja eine Erkrankung, die vererbt wird, also auch von beiden Eltern. Man nennt das autosomal rezessiv. Das heißt, beide Eltern müssen dieses Gen ans Kind weitergeben und dann hat man immer eine 25-prozentige Chance, wenn beide Eltern Träger sind, diese Krankheit auch zu bekommen und davon betroffen zu sein. Aber sie ist so vielfältig und bei jedem Mukoviszidose-Kind auch immer ein bisschen anders, dass sie deswegen manchmal ganz spät erkannt wird, manchmal gleich von Geburt an erkannt wird.
Genau, also ich kann auch ein bisschen was dazu sagen, habe zwar keine berufliche Erfahrung, aber ist auch bekannt als zystische Fibrose. Was schon erwähnt wurde, es verstopft alle lebenswichtigen Organe, kann alle lebenswichtigen Organe betreffen und es ist eine Stoffwechselerkrankung, in denen die Zellen nicht richtig funktionieren, die diesen Schleim produzieren, also alle Organe, die Schleim produzieren können. Und es ist eine Dysregulation vom Salz- und Wassertransport in den Zellen. Das ist wohl die Verantwortung dann für unterschiedlichste Symptome. Der Begriff Mukoviszidose, also Mukus, Schleim, und Viszidus ist Zeh, also dass sich zäher Schleim bildet. Daher lateinische Wortzusammensetzung für das Krankheitsbild. Vererbung hast du schon gesagt, Gene hast du schon gesagt, auch den Träger der Eltern hast du schon gesagt. Die betroffenen Organe sind oft Lunge, Verdauungssystem, Leber, Bauchspeicheldrüse, Fortpflanzungsorgane. Alles, was Schleim produziert, also auch die Speicheldrüse, die Nasennebenhöhlen, Nase und so weiter. Ganz unterschiedlich, auch die Gallenblase, Darm. Diagnose. Wie ist es denn diagnostiziert worden bei deiner Tochter oder wie wird es diagnostiziert?
Also Diagnostiken gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei meiner Tochter war das so, die hat eine zusätzliche, sehr seltene Erscheinung gehabt. Die hatte einen sogenannten Meconium-Ileus. Ileus ist ja ein Darmverschluss und Meconium durch das Kindspech, also den ersten Stuhlgang, den das Kind absondert, und das hatte mein Kind nicht. Die hatte quasi den ganzen Darm verklebt, also zähflüssiger Schleim, ne? Hat den ganzen Darm verklebt. Dadurch war der ganze Darm mega aufgebläht wie so ein Megakolon und musste unter einer mühseligen 4-Stunden-OP ausgesäubert, gereinigt, rausgesammelt werden.
So
und dann hat man
Würmchen.
Ja, das war so eine, ne, so ein Neugeborenes, was dann operiert wird. Das sind dann mini kleine OP-Bestecke. Das muss mikroskopisch alles passieren. Und da waren die Ärzte dann in der Spezialklinik, Gott sei Dank, sehr blickig und haben gleich gesagt, sowas könnte bei einer Mukoviszidose auftreten. Und dann wurde ein Gentest gemacht. Bei den kleinen neugeborenen Kindern ist der Schweißtest manchmal noch ein bisschen schwierig, weil der Schweiß noch nicht ausreichend produziert wird. Deswegen macht man nicht gleich von Anfang an einen Schweißtest. Man könnte es auch im Schweiß nachweisen. Der Salzwasserhaushalt ist ja gestört und dadurch hat man ganz, ganz viel Salz im Schweiß in allen Sekreten. Und das merkt man, wenn man am Kind lecken würde oder das Kind küsst. Ich weiß das als Mutter, dann schmeckt das immer sehr salzig. Also richtig stark salzig, das merkt man. Und das kann man auch im Schweißtest nachweisen, dass da sehr viel Salz drin ist. Und wenn man da unsicher ist, kann man eben einen Gentest machen und weist diese Mutation auf dem Gen nach.
Oft wird's, aber wirklich sehr, sehr oft wird's ja schon wirklich ganz, ganz früh im Neugeborenen-Screening festgestellt. In der U1
oder? Seit 2016.
Seit 2016 ist es verpflichtend ja auch mit drin. Und entweder ist es in der U1, wird gleich irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt, aber in der Regel in der U2, da ist es ja dann mit drin.
Genau.
Praxis-Tipps.
Hier nun noch der Praxistipp, um das alles noch besser einzuordnen. Es gibt ja die U1, die U2 und das Neugeborenen-Screening. Um es ganz korrekt zu sagen, nach den intensiven Momenten des Kuschelns und Kennenlernens steht halt für das Neugeborene dann der erste wichtige Termin im Leben an. Also kurz nach der Geburt erfolgt die erste Untersuchung, die wird abgekürzt als U1, und ab der 48. Lebensstunde, also nach 2 Tagen circa, kommt die zweite Untersuchung, die sogenannte U2. Bei diesen Früherkennungsuntersuchungen, also der U1 und U2, handelt es sich um diagnostische Verfahren zur Überprüfung sowohl der körperlichen und mentalen Zustand des Kindes. Und diese Untersuchungen bestimmen halt jeweils den Entwicklungsstand, ob der altersgerecht ist, und dieser soll dann beurteilt werden. Das Neugeborenen-Screening davon ist unabhängig, wird dann halt so zwischen der U1 und der U2 gemacht meistens. Und für alle Neugeborenen in Deutschland erfolgt es halt wenige Tage nach der Geburt mittels einer Blutuntersuchung, wo seltene angeborene Störungen des Stoffwechsels gemacht werden. Oft wird dieses Neugeborenen-Screening mit der U2 verbunden. Und in diesem Neugeborenen-Screening wird dann halt in der Blutuntersuchung nach Hormonen geguckt, ob die Schilddrüsenhormone gut sind und so weiter, Insulin gut produziert wird und das Blut und das Immunsystem in Ordnung ist und die Laborwerte halt in Ordnung ist. Und hier wird auch in dieser Blutuntersuchung die neuromuskulären Systeme angeguckt, also die Genmarker und der Test auf Mukoviszidose angeboten und empfohlen. Das heißt also, das wird eher dann im Neugeborenen-Screening abgeprüft, was auch gesondert von der U2 läuft. In der U1 nach der Geburt erfolgt halt die sogenannte Erstuntersuchung, und das wird dann auch im gelben Gesundheit-Kinder-Untersuchungsheft oder Mutterschaftspass eingetragen, so ein gelbes Heftchen, wo diese ganzen Untersuchungen dann eingetragen werden. Da wird die Atmung kontrolliert, ob die Kinder atmen, ob sie den ersten Schrei gemacht haben, ob der Puls überall führbar ist, ob die Muskelbewegungen entsprechend sind, ob die Reflexe da sind und äußerlich das Erscheinungsbild des Kindes wird begutachtet, ob die normal aussehen und die werden von der Größe gemessen, also wie lang die sind, wie groß der Kopfumfang ist und die werden gewogen. In der O2, also der zweiten Vorsorgeuntersuchung für das Baby, die zwischen dem zweiten, dritten und zehnten Tag auch erfolgen kann, durchaus. Da findet inkludiert das Neugeborenen-Screening dann statt, entweder direkt im Krankenhaus oder beim Kinderarzt. Und das allgemeine Check-up des Blutes auf die Stoffwechselstörungen wird auch mal gegebenenfalls ein Hörtest gemacht, auch nochmal die Reflexe getestet und ob das Baby zugenommen hat. So entsprechend wird es gemacht und da wird auch das Blut aus der Ferse des Säuglings abgenommen und auch diese verschiedenen Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel auch Diabetes oder hormonelle Störungen getestet und der Test auf Mukoviszidose gemacht. Impfung kann erfolgen auf Mumps, Masern, Röteln und Windpocken. Das wird aber meist erst kurze Zeit später gemacht. Da kann man auch gegen Hirnhautentzündungen impfen. Impfen bei der U2 oder kurz nach der U2 und alles wird entsprechend abgerechnet mit der Krankenkasse. Also die Abrechnung erfolgt über die Familienversicherung des Kindes und somit wäre das dann hiermit auch gut erklärt. Und warum macht man das? Um die Entwicklung des Kindes gut zu verfolgen. Da gibt es ja auch noch eine U3, eine U4 und so weiter, die dann alle beim Kinderarzt ambulant erfolgen. Nur die U1 und U2 in den Neugeborenen werden oft in den Kliniken gemacht und somit wird es so auch dann entschieden, ob das Kind weitere Untersuchungen braucht oder ob die Mutter und das Kind, also frisch geborene Neugeborene, entlassen werden kann, um frühzeitig Erkrankungen zu erkennen. Behandlung, was macht man denn da alle zur Schönheit? Ist ja auch sehr komplex.
Die Behandlung ist unglaublich komplex und man muss wissen, die Behandlung ist lebenslang. Also es ist eine lebenslange Verpflichtung, diese Behandlung durchzuführen, weil das ist keine Behandlung, die man macht und dann ist es weg, sondern diese Erkrankung, ich habe ja eine dauerhafte Störung im Salzwassertransport und wenn ich nicht behandle, dann ist die Störung da. Wenn ich behandle, dann kann ich die Symptome angehen. Und bei der Behandlung gibt's jetzt quasi ganz, ganz viel symptomatische Dinge und da guckt man immer an Punkt 1, was hat das Kind gerade für Probleme und was kann das Kind auch dauerhaft für Probleme haben? Wie gesagt, viele Kinder haben Lungenprobleme, da muss man die Atmung dauerhaft behandeln, ein Leben lang. Und man geht auch präventiv daran. Also schon präventiv müssen die Kinder von Geburt an lernen, die Atmung richtig gut auszubauen, Atemtherapie durchzuführen, dass es gar nicht erst zu den großen Problemen kommt. Und die versucht man zu verhindern. Das heißt, Punkt 1 ist immer Atemtherapie. Da macht man Inhalation und zwar täglich. Warum macht man das? Wenn man jetzt, du hast es vorhin schon angesprochen, einen zähflüssigen Schleim in der Lunge hat, dann kann jede Staubfluse darauf, ist wie Kaugummi. Also ne, man kann sich quasi vorstellen, ich habe so einen kaugummiartigen zähflüssigen Schleim in der Lunge, fliegt da eine Staubfluse rauf, bleibt die drauf. Was passiert damit dauerhaft? Kommen Bakterien dazu, entzündet sich das. Jede Entzündung führt zu einer irreversiblen Schädigung der Lunge. Je länger das dauert und je öfter ich das habe, umso schwerwiegender wird die Erkrankung. Deswegen geht man präventiv daran. Das heißt, Prävention ist das A und O. Ich mache täglich Inhalationen. Ich säubere meine Lunge, weil die Reinigungsfunktion der Lunge alleine nicht gegeben ist. Das muss man einem Kind beibringen, dass es das täglich akzeptiert und auch weiß, warum es das macht. Also täglich inhalieren. Dann kommt dazu, was muss ich noch lernen? Eine intensive Atmung, eine gute Atmung, eine tolle Ausatmung, dass ich gut ausatmen lerne. Dass, wenn ich mal Schleim habe, diesen Schleim lösen kann. Das heißt, eine Physiotherapie ist eigentlich täglich oder ja täglich erforderlich. Man kann das auch so lernen, dass man das alleine machen kann und zweimal die Woche Physiotherapie dazukommt, die einem das mit beibringt. Atemtherapie, Einatmung, Ausatmung, Schleimlösetechniken lernt, Vibrationstechniken lernt. Wenn man dann einen Infekt dann doch hat, der lässt sich eigentlich nicht so richtig vermeiden, der kommt irgendwann mal, dann ist das Problem, weil ich so einen zähflüssigen Schleim habe, dann bleibt der Infekt oft viel länger als bei einem gesunden Kind. Das heißt, ich quäle mich ein halbes Jahr mit einer Erkältung rum und mit diesem lästigen Schleim. Das heißt, dass man prophylaktisch viel schneller auch mit einer Antibiosetherapie umgeht. Also die kriegen oft schneller Antibiotika, um Infektionen vorzubeugen oder gar nicht erst so stark zu verschlimmern. Das ist so dieser ganze Lungenapparat. Wenn man dann verdauungstechnisch noch Probleme hat, haben ja auch viele Erkrankte, dann gibt man Enzyme, um die fehlenden Enzyme sozusagen ja zu subventionieren. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse ist ja nicht mehr in der Lage oder nur noch gering in der Lage, Verdauungssäfte zu bilden, Verdauungsenzyme. Das heißt, die wichtigen Lipase, Amylase, Maltase, die sind nicht da. Und die gebe ich dann über ein Präparat. Das ist manchmal Kreon, Pancitrat, Pangrol, all diese Produkte, die es da gibt. Und die müssen die Betroffenen täglich zur Ernährung einnehmen. Also immer, wenn was Fetthaltiges gegessen wird, muss dieses Enzym mitgenommen werden, dass die Verdauung überhaupt funktioniert. Das ist abhängig von der Restfunktion der Bauchspeicheldrüse und das berechnet man dann.
Hier kommt unser Werbepartner NovaHeal.
Die NovaHeal Lern-App für Pflege-Azubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich. Hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, praxisnahe Fallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn, für die Examensvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen. NovaHeal unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche PatientInnenversorgung.
Werbung Ende.
Ja.
Ich habe eine Frage. Also ich kann mich dunkel erinnern, als wir noch zusammengearbeitet haben, dass du auch mal gesagt hast, dass es schwierig ist, mit Gewicht überhaupt zunehmen, Sport machen und so grundsätzlich mit dem Umgang des Kühlschranks und den Badessig, wann wie, dass auch dieses Ernährungsbewusstsein durchaus auch, glaube ich, schwierig ist für Kinder, weil die bewegen sich auch viel oder spielen oder toben, dann verbrauchen sie ja genau. Mehr und dann zunehmen ist ja schwierig und so.
Richtig. Also Punkt 1 ist erstmal, Bewegung ist maßgeblich wichtig. Noch vor 40 Jahren hat man den Kindern Sport verboten. Ja, das macht man jetzt nicht mehr, weil die Lunge soll ja atmen, sie soll bewegt werden, Muskulatur soll aufgebaut werden. Das heißt, Bewegungstherapie, am besten Leistungssport, ist unglaublich wichtig, macht das, bewegt euch. Aber dazu kommt dann hinzu, wenn ich mich bewege, verbrenne ich Kalorien. Da ich eine Verdauungsstörung habe, wenn ich betroffen bin, verliere oder sammle ich erst gar nicht so viele Kalorien an. Das heißt, jedes Gramm Fett ist unglaublich schwer zu erarbeiten. Das heißt, die Betroffenen haben dann, wenn sie natürlich sich viel bewegen, eine höhere Kalorienzufuhr. Die sollen sich hochkalorisch ernähren. Das heißt, immer mal ein bisschen mehr Fett, immer mehr an Vitaminen, unglaublich viel mehr an Flüssigkeit. Bei den Mukoviszidose-Betroffenen ist das keine Ernährungspyramide, sondern ein Würfel. Alles gleich viel und in Maßen. Wobei, man muss dazu sagen, sich das seit 2 Jahren ändert, weil es ein neues Medikament gibt. Aber so grundsätzlich ist das so, dass man gucken muss, kommt der Körper zu seinem Fett, zu seinem Unterhautfettgewebe, entwickeln sich die Kinder, sind die wachstumsgestört, wie groß ist die Störung im Verdauungsapparat. Und deswegen sind die Enzyme ganz, ganz wichtig zu jeder Mahlzeit. Und das muss man lernen, diese Akzeptanz. Ne, wenn die Kinder noch nicht so krank sind, wenn das im Grund- oder im Neugeborenenalter diagnostiziert wird, dann wachsen die zwar damit auf, stellen aber irgendwann die Frage, warum, mir geht's doch gut. Ja, also da muss man.
In der Pubertät.
Dann sehr.
Dann sogar sehr.
Dann okay. Sogar sehr.
Wie ist die Prognose? Du hast schon gesagt, das ist ja schon lebenslange Therapie.
Ja, also da muss man sagen, dass da die Prognose. Vor 30 Jahren lag die Prognose oder vor 40 bis 30 Jahren lag die Prognose noch so bei 20 bis 30 Jahren Lebenserwartung. Zu dem Zeitpunkt, als meine Tochter geboren ist, vor 14 Jahren ungefähr, lag die Prognose bei 40, 50. Wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren so massive, maßgebliche Entwicklungsschritte gemacht in der medikamentösen Behandlung, dass die Prognose jetzt aktuell bei ganz neugeborenen Kindern bei, also nicht unbegrenzt, wir haben ja alle eine begrenzte Lebenserwartung, aber bei quasi der eines Gesunden bei mindestens 60 bis 80 Jahre liegt. Also wir können mit toller Behandlung eine normale Lebenserwartung eines gesunden Menschen erreichen. Das ist
bei toller Behandlung können die alles. Die können alles werden, können den Sportart ausüben, können jeden Beruf werden, den sie wollen, können studieren, wenn sie wollen. Sie müssen nur ihre Inhalation, Behandlung, Physiotherapie, Bewegung, Atemübungen und Medikamente nehmen.
Nur. Sie müssen das nur machen, genau. Das klingt so leicht, das klingt auch ganz toll. Auch wenn man nicht betroffen ist, dann denkt man so, Mensch, die haben eine normale Lebenserwartung, gar kein Problem. Das ist es im Prinzip auch nicht mehr. Mukoviszidose kann fast schon pausiert werden mit dieser unglaublich komplexen Behandlung. Das erfordert aber eine unglaublich komplexe Compliance auch. Ich muss das durchhalten können und wollen. Es ist anstrengend. Als Betroffener
ist das
anstrengend.
Kennt man bei Diabetikern. Wenn ich esse und das Insulinspritze und so weiter, und dann kriegen sie jede Menge Komplikationen, weil das eben alles nicht gut eingestellt ist. Also man muss schon, also influenzamäßig sehr, sehr gesund sich um sich kümmern.
Verhalten.
Ja. Nicht nur gesundes Essen abfotografieren, sondern man muss es wirklich machen.
Genau. Man muss das durchhalten und man muss eben auch in schwierigen Lebenssituationen, die kommen. Die sind einfach da. Ne? Das ist bei jedem gesunden Menschen, gibt's auf uns ab. Und bei Mukoviszidosenerkrankungen, das ist eine chronische Erkrankung, die begleitet einen das Leben lang, ist das einfach Durchhalteparolen angesagt. Ne? Das muss man machen wollen auch.
Ja, glaube ich. Also auch bei der Lebensqualität, dass es zwar da sein kann, aber auch sehr belastet, weil man ist ja auch wirklich chronisch krank. Nicht umsonst gibt es da auch entsprechende Theorien über chronisch erkrankte Menschen, das dann ja auch mit der Psyche und dem Durchhaltevermögen und Ähnlichem macht. Die Forschung hast du auch schon erwähnt, dass da wirklich ja immer mehr gibt und Gott sei Dank auch mehr zu geforscht wird und nur Fortschritte gibt.
Das war Fallbeispiel.
Aber wir haben noch ein Fallbeispiel, was wir durchsprechen, weil wir arbeiten ja in der Pflegefachausbildung mit Fallbeispielen im Unterricht, in den Prüfungen und überall. Kommen alle immer zu den Ohren raus schon fast. Aber daran kann man ja sehen, ob man sein Wissen auch anwenden kann und nicht nur auswendig lernt. Deshalb würde ich dir das Fallbeispiel mal kurz erzählen und wir analysieren mal hinterher ein bisschen, wie realistisch das ist und was man dazu wissen müsste. Also wir haben einen Lukas, der ist 8 Jahre. Der hat natürlich Mukoviszidose und ist auch mit dieser geboren worden, haben wir ja gerade schon. Das ist eine genetische Erkrankung, wird früh erkannt, von den Eltern vererbt. Und es wurde auch früh erkannt, dass er sehr viel hustet und Schwierigkeiten beim Atmen hat. Und beim Arztbesuch ist der Schweißtest gemacht worden und eine genetische Untersuchung. Das heißt, es ist wahrscheinlich nach der U2 festgestellt worden. Wir wissen jetzt ja noch nicht, wann das war, ob das vor 2016 oder nach 2016 war. Jeden Morgen beginnt Lukas seinen Tag mit einer Inhalationstherapie, um den zähen Schleim in seiner Lunge zu lösen. Seine Mutter hilft ihm dabei und führt anschließend gemeinsam mit ihm spezielle Atemübungen durch, die er von seiner Physiotherapeutin gelernt hat. Diese Übungen sind wichtig, um seine Lungenfunktion zu verbessern und Infektionen vorzubeugen. In der Schule hat Lukas manchmal Schwierigkeiten, mit den anderen Kindern Schritt zu halten, besonders im Sportunterricht. Seine Lehrer sind jedoch informiert und achten darauf, ihm Pausen zu gönnen. Lukas nimmt regelmäßig Enzympräparate ein, die ihm helfen, seine Nahrung besser zu verdauen, da seine Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, nicht ausreichend Verdauungsenzyme produziert. Jeden Monat besucht Lukas mit seinen Eltern eine Spezialklinik, wo ein interdisziplinäres Team von Ärzten, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern seine Behandlung überwacht und anpasst. Dabei werden seine Lungenfunktionen getestet und seine Medikamentendosierungen überprüft. Trotz seiner Krankheit führt Lukas ein möglichst normales Leben. Er spielt gerne mit seinen Freunden und liebt es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Seine Eltern sind sehr engagiert und sorgen dafür, dass er seine ausgewogene Ernährung einhält und regelmäßig Sport treibt, um seine Gesundheit zu fördern. Durch die umfassende Betreuung und die Fortschritte in der Behandlung von Mukoviszidose hat sich Lukas Lebensqualität deutlich verbessert. Er weiß, dass er seine Therapie konsequent durchführen muss, doch mit der Unterstützung seiner Familie und des medizinischen Teams kann er die Herausforderungen seiner Krankheit meistern und ein erfülltes Leben führen. Okay, der letzte Satz ist für einen 8-jährigen Jungen vielleicht schon ein bisschen, ob der das so begreift schon, ist die nächste Frage. Aber es scheint realistisch zu sein.
Es ist relativ realistisch, genau.
Du hast also auch jeden Morgen geübt sozusagen und jeden Morgen mit inhaliert.
Jeden Tag, ja, jeden Tag. Und also jeden Tag von, ich glaube, 2 Monaten an quasi jeden Tag mehrfach, nicht nur einmal am Tag, aber hier geht's ja nur um den Morgen. Und gerade morgens nach dem Aufstehen ist ja durch das Liegen, bleibt der Schleim liegen, ne? Und der muss dann erstmal gelöst werden, da muss erstmal ein bisschen raus. Von daher ist das täglich so, ja.
Oh ja, beim Unterrichten kannst du wahrscheinlich, schon wieder Pneumonie-Prophylaxe unterrichten. Ah, ich weiß, wie geht.
Genau.
Gab's sonst irgendwas, was so tagtäglich dann so ist im Alltag, was dich auch so mitbegleitet hat?
Also ja, inhalieren, also ne, wenn man jetzt so überlegt an Reisen oder so, ne, das ist, dieses Inhalationsgerät muss immer funktionstüchtig sein, das muss immer unterwegs mitgehen, das darfst du nicht vergessen, weil früher, bevor es dieses tolle Medikament gab, das ändert sich gerade ein bisschen, also die nächsten Fallbeispiele in den nächsten 5, 6 Jahren könnten anders aussehen, aber jetzt ist es noch so, das inhalierst du zweimal nicht, merkst du das gleich an der Lunge und die kriegen dann schlechter Luft, von daher ist das sehr realistisch. Die Hygiene fehlt mir ein bisschen in dem Fallbeispiel.
Stimmt, die ist ja super.
Die Hygiene ist schon sehr super wichtig, ja, also da sind die Mukoviszidose-Eltern, glaube ich, ein bisschen oben drüber und man muss immer ein bisschen die Balance finden zwischen Glasglocke und lass dein Kind in Freiheit spielen. Aber so Hygiene mit stehendem Wasser, mit Wasserkeimen, mit Staub und sowas, das muss ja schon ein bisschen beachtet werden. Und man, jedes kleine Kind spielt gerne in der Pfütze und moddert gerne. Das muss man schon ein bisschen in Grenzen halten und beachten. Und man darf in der Schule zum Beispiel nicht das Wasser aus irgendeinem stehenden Behälter trinken. Da ist schon eine tägliche Wasseraufbereitung. Wasser aus Boilern ist schwierig. Das, so, ne, also so eine grundsätzliche Hygieneeinstellung. Das Inhalationsgerät muss täglich sterilisiert werden. Und zwar jede Inhalette muss täglich neu verwendet werden. Nicht nur täglich, sondern einmalig verwendet, weg und eine neue.
Die Spezialklinik, die ist auch realistisch, oder? Dass man da immer mal hin muss zur Einstellung. Und dann gibt es bestimmt auch mal Kuren oder Reha-Kliniken, wo die mal länger weg sind.
Genau.
Und es gibt ja vielleicht auch Rückschläge, wenn du sagst, sie war mal über ein halbes Jahr erkältet. Das kann ja dann auch ein ordentlicher Rückschlag sein. So.
Genau. Also Spezialkliniken, das wird unterschiedlich gehandhabt. Jedes Kind ist in einer Spezialklinik, auch die Erwachsenen immer noch. Wir sind alle 3 Monate in einer Spezialklinik, aber es gibt Kinder, die gehen jeden Monat dahin. Kommt auch ein bisschen auf die momentane Gesundheitssituation an. So eine ganz Spezialdiagnostik wird eigentlich nur einmal im Jahr für so einen Jahrescheck gemacht. Das, ne, so, aber grundsätzlich untersucht man immer mal auch die Lungenfunktion und so den Gesamtzustand. Und das ist regelmäßig notwendig, also nicht nur einmal im Monat.
Die Zusammenfassung. Dann, wir sagen ja auch immer, wir analysieren das ein bisschen mit den neuen Kompetenzbereichen, ähnlich wie das in den mündlichen Abschlussprüfungen ist.
Die Kompetenzbereiche.
Was wären denn so die klassischen Pflegephänomene, Pflegeprobleme, die so ein Mukoviszidose-Kind hat?
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Luftnot oder Luftbeschwerden, wie nennt man das denn?
Naja, eigentlich könnte man direkt sagen, mögliche, ne, das Risiko einer Störung der Lungenventilation. Das haben nicht alle gleich Luftnot, sondern das Risiko, dass die Lungenventilation gestört ist. Und zwar durch jeden kleinen Tropfen Schleim, der da mehr da ist, wenn ich nicht inhaliert habe, oder durch jede Bakterie, die da zusätzlich, oder Staubfluse, die da irgendwie zusätzlich sich durchgesetzt hat.
Freihalten der Atemwege, Gasaustausch beeinträchtigt. Spontane Atmung beeinträchtigt. So könnte man es.
Ja, man könnte jetzt den tollen Fachbegriff mukoziliäre Clearance da reinbringen. Ne? Also das ist bei Mukoviszidose das Hauptthema. Wenn ich irgendwie über mukoziliäre Clearance spreche, dann bei Mukoviszidose, weil die Reinigung, die Selbstreinigungsfunktion der Atemwege ist gestört. Muko, Schleim, Zilien, ne, die sich da hin und her bewegen, die Reinigung, Clearance, Schleim, geht nicht. Ist bei Mukoviszidose.
Was ist denn eigentlich mit dem Stuhlgang? Also die haben ja dann, haben die Verstopfung oder eher Durchfall?
Alles.
Alles?
Sie haben die verschiedensten Verdauungsstörungen. Das Verstopfungsrisiko ist immer da, weil die Bauchspeicheldrüse produziert ja keine fettlösenden Enzyme. Sobald ich irgendwie nicht ausreichend Enzyme zu mir genommen habe, ist es wie so ein Liter Öl oder wie so eine Tasse Öl, die ich den Abguss, den Ausfluss runtergieße, das verklebt. Das ist genauso im Darm. Nehme ich das Fett unverdaut zu mir, verklebt es den Darm. Das heißt, Verstopfungsrisiko ist immer da, kann also immer eine Rolle spielen. Andererseits habe ich durch die unverdauten Fette oder durch eben die unvollständige Verdauung der Nahrungsbestandteile immer einen sehr weichen, übel riechenden, dünnflüssigen, durchfallartigen Stuhlgang, auch ganz häufig. Das heißt, die Stuhlbeobachtung ist ganz, ganz wichtig. Die Ausscheidungsfunktion muss auch täglich geprüft und gewährleistet werden durch Enzyme.
Was mir noch einfällt, du sagst ja, sie schmeckt ja sehr, sehr, sehr salzig. Haben die dann nicht auch Probleme mit der Hautintegrität oder Hautdefekten? Dass, wenn da eine Wunde ist, das durch das Salzhaltige schwieriger heilt? Ich weiß es nicht. Frag dich gerade.
Das, ja, habe ich tatsächlich noch nicht so gehört oder gesehen. Das ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Auch wir kennen ja
viele. War jetzt so meine logische Denkweise.
Ja, ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Up-to-Date-Problem. Aber was anderes ist ein Problem, der Salzverlust. Die verlieren natürlich auch mehr Salz als andere Menschen. Und dadurch müssen sie salzhaltige Flüssigkeiten zu sich nehmen. Wenn sie zum Beispiel sehr viel Sport treiben oder im Sommer, wenn man sehr viel schwitzt, sollte man immer mal irgendwie auf den Natriumwasserhaushalt achten und ein Wasser zu sich nehmen, was mehr Natrium enthält. Also da wirklich immer auf den Flüssigkeitshaushalt achten. Die Flüssigkeitszufuhr ist immer sehr hoch zu halten, um den Flüssigkeitsbedarf und die Schleime flüssig zu halten. Dadurch brauche ich eigentlich immer Minimum, eigentlich mehr als den normalen 1,5er Durchschnitt an Wasser. Also eigentlich immer so bei 2 Liter.
Dann hattest du gesagt, Infektionsgefahr wäre ja auch ein Pflegephänomen oder Pflegeproblem.
Richtig, mit der dauerhaft Hygiene gegeben.
Genau.
Richtig, dauerhaftes Infektionsrisiko, also Hygieneprophylaxe, Prävention, dauerhaft bei allem, was ich mache.
Haben die Schmerzen?
Wenn die Lunge stark betroffen ist oder wenn der Bauch sehr stark bläht, der kann auch immer mal überbläht sein durch die unverdauten Nahrungsbestandteile, kann ich Probleme, spricht wie selten jemand drüber, über die Flatulenzen. Ja, also die ganzen Winde, die pupsen den ganzen Tag, für Kinder ein Riesenproblem. Mhm. Ne? Die gehen dann in der Schule nicht zur Toilette. Die pupsen in der Schule nicht. Aber die Winde sind da. Also von daher ist das vielleicht auch ein Thema, was man als Pflegephänomen mit aufnehmen könnte.
Ansonsten sehr viele emotionale, ja. Du hast ja die Bewältigung vom Coping, die Bereitschaft, Entscheidungskonflikte mit der Therapie, von Hoffnungslosigkeit bis Ängste, also diese ganzen emotionalen Pflegephänomene haben wir ja hier auch auf alle Fälle.
Genau, die Angehörigen, die hier immer unbedingt am besten das gesamte Angehörigenteam, sofern es geht, ins Boot holen. Geschwister sind ganz nötig, ne, dass man die auch immer mit erklärt, warum, wie geht's deinem Geschwisterkind, was ist da eigentlich los, warum hat das so eine bevorzugte Behandlung, warum muss das andere Kind mal zurückstecken, das könnte Probleme mit sich bringen. Wenn ich ein gleichzeitiges betroffenes Kind habe, also 2 Mukokinder, dann habe ich ein Riesenproblemkind, weil die könnten sich mit Problemkeimen anstecken. Also eine Problemsituation, ne? Also Konfliktsituationen bei Eltern auch präventiv anzusprechen und mit den Eltern zu bereden und im Vorfeld prophylaktisch anzugehen, ist ganz wichtig.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Gut, wir haben ja nur noch 10 Minuten, deswegen wiederhole ich nur kurz, weil Kommunikation und Beratung hast du so ein bisschen schon gerade drin gehabt, ist ja. Zu all diesen Phänomenen, die wir gerade gefunden haben, muss ich kommunizieren und beraten, muss intensiv die ganze Familie, den ganzen Familienprozess, die kindliche Verhaltensorganisation, Schulen, Anleiten beraten, muss die Eltern mitnehmen, muss Eltern-Education machen und muss das Geschwisterkind mitnehmen, muss die Hygiene schulen, muss konsequent da in sämtlichen Facetten beraten. Zu den Lisa-Zielen zum Beispiel, also den Zielen der Pneumonie-Prophylaxe. Und so, dass man da echt viel Kommunikationsberatungsinhalte hat. Ansonsten die klassischen Kommunikationstechniken sind auch hier immer gut in der kindlichen Kommunikation gut zu erklären. Vielleicht in kindlicher Sprache oder bildlicher Sprache, aber nie vereinfacht, aber vielleicht ohne Fachbegriffe. Dann halt natürlich wieder die EACH-Charta für die Rechte von Kindern. Da wird ja auch beschrieben, dass die kindliche Kommunikation auch im Zusammenhang immer mit den Eltern erfolgen soll und so.
Richtig.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Dann Eltern immer das gleich nochmal rüber. Welche ganzen Berufe, das interessiert mich auch. Also du sagst ja, das ist ein Riesenballett an interdisziplinären Team, was dein Kind vielleicht schon betreut hat. Außer Physiotherapeuten, die mir jetzt einfallen, was ist da noch so dabei?
Ja, also natürlich die Ärzte, das Pflegepersonal, ganz wichtig. Dann haben wir wissenschaftliche Mitarbeiter. Also es gibt ja bei Mukoviszidose gerade so viele Studien, wo Kinder und Erwachsene in ganz vielen Studien mitmachen können, um Inhalationstechniken, neue Medikamente oder was auch immer zu gucken, ob das, wie ist die Wirkung, wie ist die Langzeitwirkung, wie geht's den Kindern, da mitzumachen, da auch sich neue Erkenntnisse zu holen. Dann gibt's Selbsthilfegruppen, unglaublich viele, wo man hingehen kann. Reha-Kliniken für die Kinder selber, für die Familien, für Familien, familienorientierte Rehas gibt's auch für Mukoviszidose. Es gibt Kuren auch für die Mütter, für die Eltern, für die Väter, wo die sich hinwenden können. Es ist ja auch manchmal anspruchsvoll für die Eltern, Dann das natürlich die Ernährungstherapie, die immer eine Rolle mitspielt, die Ernährungsexperten, die von Anfang an dabei sein müssen, die Psychotherapeuten, die von Anfang an begleiten können, sollen, erfassen sollen, wann eine Problemsituation auftritt, die Familie stärken soll und kann, Sozialpädagogen, die dich beraten können zum Pflegegrad, zum Behinderungsgrad, zu noch mehr Unterstützung für zu Hause, ist ein Umbau nötig, ist eine Pflegestufe oder ein Pflegegrad notwendig.
Krass, ja.
Ja, genau. Apotheken natürlich, die spielen eine große Rolle. Dann Pharma- und Hilfsmittelhersteller, mit denen hat man häufig zu tun. Mit denen hat man auch immer noch mal zu tun, wenn zum Beispiel was abgelehnt wird von der Kasse. Mit der Kasse hat man auch ein Leben lang quasi Kontakt. Und wo man immer mal wieder erklären muss, warum brauche ich dieses Inhalationsgerät und nicht dieses Inhalationsgerät. Und da ist der Kontakt auch zu den Hilfsmittelherstellern sehr, sehr wichtig, weil die können immer noch mal intensiver beraten, warum oder wie kriegst du jetzt dieses Hilfsmittel.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Habe ich noch irgendwas vergessen? Das war schon mitten im Rechtlichen. Genau. Deswegen rutschen wir auch gleich rüber. Dann kann ich das nämlich zusammenfassen. Wir hätten ja eventuell einen Pflegegrad, einen Behindertengrad. Wir haben die Hilfsmittelverordnung, die Heilmittelverordnung. Wir haben die Medizinproduktegesetz, weil es ein Medizinprodukt, ein Inhalationsgerät, eventuell Sauerstoff, ist ja lebenserhaltend. Medizinprodukte hat man ja auch wieder den Medizinprodukte-Provider. Dann hat man das Sozialgesetzbuch, ja, dann natürlich die 5 wegen der Krankenkasse und das Sozialgesetzbuch 11 wegen der Pflegeversicherung und dem Pflegegrad-Einschätzung. Ja, das ist so im Groben. Das, was mir jetzt so in deiner Zusammenfassung, also du hast es ja schon erwähnt, was ich jetzt so zusammenfassen könnte rechtlich. Und natürlich Jugend- und Kinderschutz könnte man vielleicht noch anbringen, dass die Eltern ja die Vormundschaft und die Entscheidungen treffen. So sind ja nicht mündig.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Dann sind wir ja schon bei der Wissenschaft, oder? Ganz am Ende, beim Bereich 5.
Wahnsinnig viel, dadurch, dass man bei der Mukoviszidose so viel wissenschaftliche Erkenntnisse verfolgen kann. In den letzten, bleiben wir nur bei 10 Jahren oder auch 15 Jahren, sich so viel entwickelt hat, sei es zu Elternschulungen, die wissenschaftlich evaluiert sind und auch geguckt hat, was haben die für einen Erfolg bei den Kindern gebracht, sich da sehr viel getan hat. In der Prävention, ne, Mukoviszidose ist ein Präventionsthema. Ist eigentlich kein, wir natürlich behandeln es, aber eigentlich kein Reha-Thema. Sondern wir gehen in die Prävention, von Anfang an Prävention, und da sind ganz viele Studien zu da. Zur Ernährung gibt es Studien, zur Flüssigkeit gibt es Studien, zur Inhalation gibt es Studien und jetzt eben ganz neu aktuell zu den ganzen Medikamenten, wie die in der Wirkung jetzt angekommen sind, was die machen, wie die Mukoviszidose pausieren, und da ist die Wissenschaft ein unglaublich Thema.
Expertenstandard würde mir Ernährungsmanagement auf alle Fälle einfallen in der Pflege. Zur Pneumonieprophylaxe gibt's ja keinen Expertenstandard, aber die
der ist, fehlt mir hier sehr.
Ja, der genau. Würde auf alle Fälle, also Pneumonieprophylaxe ist ja wirklich wichtig, Hygiene ist wichtig, Infektionsprophylaxe ist wichtig. Dann Assessment-Instrumente haben wir ja alle, die wir rund um die Ernährung brauchen, von Gewichtskontrollen bis Größekontrollen bis BMI bis die MAN-Skala und so weiter, könnte man alle anwenden, also auf diesen Kalorienbedarf zu berechnen und so weiter, dass man da auch vernünftig mit dem Kind eine Ernährung lernt. Ist ja sehr elementar. Auch sind ja auch wissenschaftliche Assessment-Instrumente, die man da benutzen kann. Dann würde mir noch Pflegetheorie einfallen, die von Friedemann, also die familienorientierte systemische Pflegetheorie, oder die Pflegetheorie nach Orem mit dem Selbstpflegedefizit. Man muss ja dann die Selbstpflege lernen. So wären die Pflegetheorien, Kompetenz, die mir dazu einfallen würden, auf alle Fälle. Ja. Fällt mir noch irgendwas ein. Ethisch ist natürlich dann auch so ein bisschen, könnte man ja auch im Kompetenzbereich 5. Autonomie versus Fürsorge, Freiheit, Gerechtigkeit und so.
Ethik ist immer ein Thema, weil natürlich die Ethik immer die, ne, so manchmal will der Betroffene das alles nicht und hat keine Lust mehr. Und dann ist immer die Frage, natürlich wollen alle drumherum, Eltern, Angehörige, Kinder vielleicht von Müttern oder von Vätern, die betroffen sind, die wollen dann irgendwelche Therapien und die will derjenige selber nicht. Da gibt's immer ethische Dinge, die da besprochen werden sollten. Ne? Also die auch den Betroffenen selber manchmal in eine Konfliktsituation bringen. Therapien, die abgebrochen werden müssen, Reha-Therapien oder so.
Ach, wunderbar. Wir sind am Ende von all dem, was wir uns vorgenommen haben, inhaltlich.
Eigenwerbung.
Heute möchte ich mit euch ganz kurz über etwas Wichtiges sprechen, das für den Fortbestand und für die Weiterentwicklung meines Podcasts unglaublich wichtig ist. Deine Unterstützung. Also schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zeig es mir doch mit einem Like. Jeder Like hilft mir, sichtbarer zu werden, um Menschen zu erreichen, die sich für das Thema Flieger und Fliegerausbildung interessieren. Es ist ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Schritt für mich. Tatortpflege, der Podcast, wurde gegründet, um auch Lerninhalt zu sein für eine Unterrichtsstunde in einer Pflegeschule oder zum Lernen für das Pflegeexamen. Ebenso zur Aufklärung und zum Vergnügen. Noch besser ist also, abonniere meinen Podcast. So verpasst du keine Folge mehr und bist immer auf dem neuesten Stand, wenn ich spannende neue Themen und interessante Gäste habe. Ein Abonnement bedeutet auch, dass ich eine feste Zuhörerschaft habe, was mich motiviert, weiterhin hochwertige Lerninhalte für dich als Podcast zu produzieren. Es gibt ja ab und zu auch Überraschungsfolgen, die kann man dann nicht mehr verpassen. Und wenn du wirklich ein Fan bist, dann teile meinen Podcast mit Freunden, Familie, Kollegen oder MitschülerInnen. Du kennst sicher jemanden, der sich für die Pflege oder Pflegeausbildung interessiert und davon profitieren könnte, mehr darüber zu erfahren. Deine Empfehlung hilft mir, die Community zu vergrößern und das Bewusstsein für Pflegethemen zu stärken. Eine E-Mail ist immer gern gesehen. E-Mail-Adresse lautet tatortpflege-der-podcast@web.de, alles kleine zusammengeschrieben. Schreib mir eine Mail, wenn du Wunschthemen hast, die im Podcast behandelt werden sollen oder wenn du mal Gast werden möchtest. Last but not least, hinterlasse mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf den Podcast-Plattformen. Dein Feedback ist mir extrem wichtig. Es zeigt mir, was ich gut mache und wo ich mich noch verbessern kann. Und positive Bewertungen helfen mir, neue Hörer zu gewinnen, die noch unentschlossen sind, ob sie reinhören sollen.
Das Ende.
Aber wenn du magst, kannst du ja noch ein bisschen Werbung für deine Pflegeschule machen. Wir haben noch so 3 Minuten.
Das darf ich, ganze 3 Minuten. Klar. Also, um beim Thema zu bleiben, wir haben natürlich Mukoviszidose, das hätten wir auch so ohne meine persönliche Betroffenheit, aber wir haben natürlich Mukoviszidose bei uns auch im Curriculum enthalten und machen solche Dinge eben, weil wir auch wissen aus Erfahrung, dass es immer gut ist, aus Fallbeispielen herauszulernen, ganz ideell am Fallbeispiel, was gibt es für Probleme und bauen das anhand dieser Phänomene, so ähnlich wie du das machst im Podcast, bauen wir das auf und versuchen den Unterricht so zu gestalten, dass die Auszubildenden auch Problemlösefähigkeiten selber entwickeln. Ne? Darum geht's in dieser ganzen Ausbildung. Ich soll eine kompetente Pflegefachfrau werden, ein Pflegefachmann, der die vorbehaltenen Tätigkeiten sehr gut umsetzen kann. Und das ist unser Credo. Wir wollen, dass die Schüler und die Auszubildenden und die Schülerinnen zu tollen, selbstständig denkenden und problemlöseorientierten Pflegefachkräften werden. Und daran arbeiten wir seit 2020 und ich finde, wir machen das sehr erfolgreich und wir sitzen in Neuruppin und man kann bei uns diesen wunderbaren Beruf erlernen. Uns liegt auch immer ganz viel daran, dass man das mit sehr viel Spaß macht, dass man Spaß an der Ausbildung hat, am Beruf, weil das Leben ist echt schwer genug. Und von daher, ja, freuen wir uns über jede Bewerbung und gucken auch, dass es den Auszubildenden bei uns gut geht.
Das ist wirklich so, kann ich bestätigen. Also, ich habe ja da schließlich gearbeitet. Und alle Infos von der Pflegeschule kommen in die Shownotes. Da könnt ihr dann nachlesen.
Das ist ja großartig.
Von dem her, Dankeschön, dass du da warst und dich darauf eingelassen hast. Total toll.
Sehr gern.
Ist ja auch ein Thema, was ich mir so dachte, so traut mir nicht alleine zu. Wen kenne ich denn da? Und dann dachte ich, ach, ja. Schreib dich mal an.
Vielen Dank, dass du mir so viel Kompetenz zutraust und dass ich an deinem Podcast teilnehmen durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war ja jetzt ja schon formuliert, wie als ob du weißt schon, dass du ganz kompetent bist. Ja, danke, dass du da warst. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Tatort Pflege.